ist wahre Bruderschaft. Danke. Also ich versuche das immer so aufzusetzen, dass ich es nachher wieder abkriege, aber danke dir. Ich möchte nur ein ganz kurzes Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass wir dich mit Liedern, mit Gebeten loben und ehren dürfen. Und wir danken dir für dein Wort. Du selbst sprichst zu uns durch deinen Geist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns durch deinen Geist leitest, dass du unsere Herzen erreichst und dass dein Wort in uns wachsen kann und Früchte bringen kann zu deiner Ehre. Amen. Von Jesus reden. Das ist so eins dieser Themen, dieser Überschriften, die ich so für mich in dieser Zeit in der Schriftmission auch als enorm wichtig entdeckt habe. Und wir alle sagen wahrscheinlich so, wenn man uns fragt, Jesus ist die Antwort, ne? Aber wissen wir auch, wie die Frage dazu lautet? Wissen wir, welche Fragen die Menschen haben, generell an uns? Ich bin als Jugendlicher, das ist schon eine Weile zurück, in den 80er Jahren auch viel unterwegs gewesen und wir haben damals viel diskutiert. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Und manches hat sich, wie ich vorhin schon sagte, geändert im Laufe der Zeit. Und bei den Diskussionen, da hat man manchmal richtig auch krasse Gegenwehr erlebt, aber ich glaube, das ist heute anders. Das ist gar nicht mehr so sehr diese artikulierte Gegnerschaft, die uns herausfordert, sondern eigentlich eher mehr Gleichgültigkeit, die uns begegnet. Gleichgültigkeit im Sinne von, alles ist irgendwie gleichgültig. Und ich glaube, das ist wirklich eine Herausforderung in unserer postmodernen Gesellschaft, in unserer postmodernen Zeit, zu fragen, wie evangelisieren wir? Wo fangen wir an? Ich bin vor einiger Zeit, als ich mich mal auch intensiv mit bestimmten thematischen Dingen beschäftigt hat, auf etwas gestoßen. Das möchte ich euch gerne am Anfang vermitteln. Wir haben es ganz grob gesehen mit 4 Gruppen von Menschen zu tun, denen wir ganz allgemein begegnen. Da sind erstens diejenigen, die schon über Jesus nachgedacht haben. Sie kennen das Evangelium und jetzt brauchen sie eigentlich nur noch jemanden, der sie quasi zum Glauben ruft, ja, der sie zu einer Antwort herausruft. Dann gibt es zweitens die wirklich Christen werden wollen, aber sie halten sich noch so ein bisschen zurück. Sie haben noch verschiedene Fragen, sie haben noch Zweifel und damit müssen sie erstmal irgendwie klarkommen. Und dann sind da drittens Menschen, die sind ernsthaft interessiert, aber sind sich noch nicht sicher. Sie wissen noch nicht genau, wo fange ich denn an. Sie wissen noch zu wenig über Jesus. Und meistens ist es auch so, dass sie noch gar keine konkreten Fragen haben, weil sie einfach noch nicht genug vom Thema kennen. Sie wissen noch nicht, was sind die Kernpunkte des Glaubens. Wenn all die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, jetzt in eine von diesen 3 Gruppen einzusortieren wäre, das wäre gut, ne? Dann würden wir ihnen einfach noch das Nötige von Jesus vermitteln, wir würden ihre Fragen beantworten und dann könnten wir sie direkt zu Christus führen. Aber diese 3 Gruppen machen insgesamt nur eine ganz kleine Minderheit aus. Die große Mehrheit gehört zur 4. Gruppe. Das sind die, die nicht interessiert sind. Es gibt ganz bestimmt auch welche, die sind offen feindselig, ablehnend. Aber irgendwie stehen die dem Ganzen so gleichgültig gegenüber. Sie sind mit ihren Weltanschauungen, wie immer die jetzt gestrickt sind, soweit ganz zufrieden. Sie sehen gar keinen Mangel irgendwo und schon gar nicht das Bedürfnis, ihr Leben in irgendeiner Form zu verändern. Und damit hat sich's. Und wenn wir mit solchen Menschen ins Gespräch kommen, dann hört man schnell so einen Satz wie, Mensch, das ist ja schön, dass der Glaube für dich so bedeutsam ist, aber lass mich mal damit in Ruhe. Ich brauche das nicht. Wenn wir mit unseren Bemühungen, Menschen zu Jesus führen zu wollen, effektiv sein wollen, dann müssen wir in der Lage sein, alle vier Gruppen zu erreichen und natürlich eben auch die in der vierten Gruppe. Es ist eine große Herausforderung, aber ich denke, manchmal ist es gar nicht so sehr schwer, denn Gott fordert uns jetzt nicht einfach zum Evangelisieren auf, ohne uns selber in seinem Wort ganz klare Hinweise dazu zu geben. Und eine der vielleicht klarsten Anleitungen, wenn man so sagen kann, zum Thema Evangelisation, haben wir in einem Abschnitt aus dem Brief, den Paulus an die Gemeinde in Kolosse geschrieben hat. Ihr dürft eure Bibeln aufschlagen, ihr dürft gerne hier vorne mitlesen. Ich lese es uns vor. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Dieser Abschnitt lässt sich in zwei Teile teilen. In den Versen 2 bis 4, da geht es um das Stichwort Gebet, ne? Seid beharrlich im Gebet, betet zugleich auch für uns und so weiter. Und die letzten beiden Verse, Vers 5 und 6, behandeln das Thema Evangelisation. Also verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, eure Rede sei allezeit freundlich. Diese beiden Komponenten gehören zusammen, die gehören immer zusammen. Gebet heißt, mit Gott über Menschen zu reden. Und Evangelisation heißt, mit Menschen über Gott zu reden. Und wir können eigentlich nicht das eine ohne das andere tun. Wenn also beides zusammenkommt, Gebet, Evangelisation, dann kannst du einfach mit dem anfangen, wo du sagst, das ist jetzt für mich dran, das ist für mich einfacher, da komm ich mit zurecht. Also wenn dir es leichter fällt zu beten, ja, dann fang damit an. Fang damit an, für ganz bestimmte Menschen zu beten, und du wirst erleben, wie Gott dir Gelegenheiten zum Gespräch mit ihnen schenkt. Und wenn du stattdessen sagst, ach, mir fällt das evangelistische Reden leichter, ja, dann fängst du damit an. Fang an, mit Menschen über Jesus zu reden, und du wirst erleben, wie dich das auch ins Gebet führt, für diese Menschen. Wenn dir beides schwer fällt, beten und von Jesus reden, dann hast du noch ein Stückchen Arbeit vor dir. Ich habe eigentlich zwei Punkte. Das erste ist, und das ergibt sich aus der Zweiteilung, das Stichwort Gebet. Und dazu drei kurze Gedanken. Paulus sagt hier, betet für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Paulus empfiehlt uns ja, dass wir ihn nachahmen sollen. Also wollen wir das Gebet jetzt auch mal auf uns selbst anwenden und für solche Gelegenheiten beten, mit Menschen über Jesus zu reden. Jetzt ist die Frage, möchtest du überhaupt so beten? Würdest du dafür beten, dass du, sagen wir mal, morgen gleich eine Gelegenheit bekommst, mit einem Menschen, der dir begegnet, ein Gespräch über Jesus zu führen? Egal, in der Schule, beim Arbeitsplatz, irgendwo im Bus, Gespräche über Jesus führen. Wie geht es mit dir mit diesem Gedanken? Ich kann mir vorstellen, dass einige eher unsicher reagieren, so zu beten. Sie haben wenig Lust auf so ein Gebet, und zwar aus einem einfachen Grund. Gott könnte es erhören. Ist das so? Hast du diese Angst? Hast du die Angst, dass sich irgendwie eine Gelegenheit ergibt, mit einem Menschen über Jesus zu reden, und dann weißt du nicht, was du tun sollst? Hast du Sorge, dass es dir vielleicht peinlich sein könnte? Ich will euch was verraten. hin und wieder habe ich diese Angst auch. Ja? Das ist jetzt nicht völlig unnormal. In der Vergangenheit habe ich immer wieder bei solchen Gelegenheiten, die Gott geschenkt hat, auch einen Rückzieher gemacht. Und das habe ich dann irgendwann gemerkt und gedacht, Mensch, war nicht gut. Und ich habe auch wenig Lust darauf, in Gelegenheiten zu kommen und dann mich irgendwie unwohl zu fühlen, vielleicht das Gefühl zu haben, ich habe versagt. Ja? Aber das Schöne ist, Gott weiß, dass ich, dass manch einer, dass vielleicht wir alle solche Befürchtungen haben. Er kennt uns doch. Und deswegen dürfen wir das zweite Gebet auch beten. Da sagt Paulus, und dass wir vom Geheimnis Christi reden können. Wir sollen dafür beten, dass wir die Gelegenheit nutzen und das Evangelium von Jesus verkünden. Also, wie wäre es, wenn wir das Gebet noch dazu nehmen? Bete dafür, dass Gott dir eine Gelegenheit schenkt und dass du sie nutzt. Macht es das jetzt besser oder einfacher? Also wenn man so gestrickt ist wie ich, dann hilft es ein wenig, wenn Gott beide Gebete erhört, denn dann weiß ich, dass ich nicht einfach dumm dastehe, wenn ich so eine Gelegenheit habe und sie dann nutze. Aber ich habe immer noch so ein bisschen Muffensausen. Ich habe die Sorge, dass ich eine Gelegenheit bekomme, mit einem Menschen über Jesus zu reden, dass ich sie dann auch nutze, aber dass ich dann alles verpatze. Vielleicht hast du selber schon mal mit Menschen über Jesus gesprochen und dann hast du nachher das Gefühl gehabt, oh, jetzt habe ich alles verkorkst. Dann ärgerst du dich, weil dir plötzlich einfällt, was du vielleicht hättest noch sagen können. Oder umgekehrt, du merkst, meine Güte, warum habe ich das jetzt gesagt, ne? Was vielleicht nicht so glücklich kam. Und auch hier können wir Gott ganz dankbar sein, weil er doch all das schon weiß. Und weil er auch unsere Schwächen, unsere Unzulänglichkeiten kennt. Und deswegen gibt es das dritte Gebet. Da sagt Paulus, auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. Wir sollen dafür beten, dass wir nicht alles vermasseln. Das ist jetzt ein bisschen eine freiere Übersetzung, aber im Grunde genommen sagt Paulus genau das hier. Es ist wichtig, diese drei Gebete zusammenzusehen. Wir müssen dafür beten, dass Gott uns Gelegenheiten gibt, mit Menschen über Jesus zu reden. Und dann dafür, dass wir diese Gelegenheiten auch nutzen. Und dafür, dass wir das Evangelium, wenn wir schon mal dabei sind, dann auch so klar vermitteln, so klar weitergeben, wie wir es sollten. Vielleicht habt ihr schon so gebetet. Vielleicht sagt manch einer auch, nee, das ist jetzt eigentlich noch nicht so meins gewesen. Dann fang doch einfach heute damit an. Nicht morgen, nicht nächste Woche, heute. Fang damit an, so zu beten, in dieser dreifachen Weise zu Gott zu beten und mach das in der nächsten Zeit immer wieder. Und dann beobachte, was passiert. So viel mal zu diesem Stichwort Gebet. Jetzt komme ich mal zu dem zweiten Stichwort Evangelisation. Das sind die Verse 5 und 6. Und wir schauen uns das einfach mal der Reihe nach an. Da sagt Paulus, verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind. Jetzt wollte ich gerade was mit Außengastronomie sagen, das lassen wir lieber. Nein, Gott ruft uns dazu auf, unseren Verstand zu gebrauchen. Seid weise. Manche Menschen scheinen ja zu denken, dass Gott einen großen Fehler gemacht hat, als er unser Gehirn geschaffen hat und dass ihn das am nächsten Tag gleich geärgert hat und er es bereut hat. Aber das stimmt nicht. Geistlich, biblisch betrachtet, muss man sagen, ja, unser Denken, unser Verstand ist auch von der Sünde verdorben, aber wir dürfen dafür beten, dass Gott eben genau das auch erneuert. Unseren Verstand, unseren Sinn. Ja? Und wenn du merkst, dass du nicht klar denken kannst, dann musst du vielleicht zu Gott rufen und ihm bitten, dass er sein Werk in dir fortsetzt, dass du weiter wächst, auch in dieser Weise, und dass du zunimmst an geistlicher Weisheit und Einsicht. So ein kurzes Gespräch von ein paar Minuten mit einem Menschen über Jesus braucht vielleicht stundenlange, tagelange Vorbereitung. Dazu gehört, die Bibel zu studieren, darüber selber nachzudenken, vielleicht mit älteren, mit weiseren Christen zu reden oder zu gucken, was machen die, wie leben die das. Ja, wir können lernen, wir können uns entwickeln. Evangelisation ist nicht einfach, besonders eben in unserer heutigen Kultur. Und wenn es uns damit ernst ist, dass wir sagen, wir wollen Menschen mit dem Evangelium erreichen, dann muss es uns auch ernst sein, unser von Gott geschenktes Denken auf diese vielen verschiedenen, komplexen Lebensbereiche der Menschen anwenden zu können. Ich möchte ja am liebsten so ein einfacher Evangelist sein, jetzt hätte ich beinahe gesagt, so wie früher, der einfach eine Botschaft verkündet und gut ist. Aber ich muss leider der Tatsache ins Auge blicken, dass das nicht ganz so funktioniert. Und ich fand das die Kindergeschichte. Das ist so wunderbar. Alles, was jetzt hier steht, wird gestrichen. Erinnert ihr euch noch an die drei? Sunny, Nancy und Millie, ne? Könnte mal jemand nicken, dass ich jetzt richtig... Danke. Ich bin so gut. Nein, es war so genial. Also, ich kenne euch, also die meisten von euch, kenne ich alle so gut wie gar nicht. Ja, so ein paar. Die ich kenne, dürfen sich jetzt nicht angesprochen fühlen. Ich gehe davon aus, dass hier in dieser Gemeinde, so wie in allen Gemeinden, die ich jetzt auch gerade in den letzten 6,5 Jahren kennengelernt habe, ganz viele Sunnys und Millis und Nancys sitzen. Und vielleicht noch so ein paar andere. Hugo und Herbert und wie ihr alle seid. Und ihr seid total verschieden. Da gibt es Hochintelligente und Akademiker und ich weiß nicht was alles. Dann gibt es den einfachen Arbeiter, die Hausfrau, das ganze Sortiment. Tatsache ist, dass Gott uns nicht nur unterschiedlich geschaffen hat, sondern dass er jeden von uns für die Evangelisation im weitesten Sinne gebrauchen will. Und gebrauchen kann und gebrauchen will. Wenn wir bereit sind, uns auf unsere Art und Weise ihm hinzugeben. Ihr werdet nachher nur noch an diese drei Gefäße denken, das finde ich so klasse. Es ist völlig egal, welchen Bildungsstand du hast, was du im Leben geleistet hast oder auch nicht, sondern Gott hat dich dazu geschaffen, dass du dein Hirn im Rahmen deiner Möglichkeiten nutzt zu seiner Ehre. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind. Das nächste ist, kauft die Zeit aus. Nutzt die Gelegenheit. Ganz wichtig, da steht nicht, stellt die Zeit her, denn das würde ja bedeuten, schafft Gelegenheiten. Ich finde das enorm erleichternd. Ich habe mich immer mal wieder früher unter Druck gesetzt, weil ich gedacht habe, ich müsste Gelegenheiten selber herstellen, ja, mit anderen über Jesus zu reden. Vielleicht ist das auch hier und da deine Erfahrung. Wenn du mit Freunden unterwegs warst und hast du irgendwie verzweifelt versucht, das Gespräch irgendwie in die Richtung von Jesus zu lenken, ne? Und ich habe das früher als Druck empfunden, gerade dann, wenn man so evangelistische Aktionen hatte. Ich weiß nicht, ob bei euch, die Älteren werden sich erinnern, wir hatten vor Jahren mal On the Move, ne? Und dann gibt es danach so diese Veranstaltungen, alle miteinander oder in den Gemeinden, wo dann berichtet wird, was haben wir alles erlebt. Und da habe ich manchmal gedacht, wofür sprichst du jetzt mit den Menschen über Jesus? Damit du nachher eine tolle Geschichte zu erzählen hast oder weil du wirklich daran interessiert bist, dass er Jesus kennenlernt. Da muss man mal drüber nachdenken. Schafft nicht Gelegenheiten, sondern nutzt die Zeit, kauft die Zeit aus, nutzt die Gelegenheit. Wenn wir diesem Druck nachgeben, dann führt das manchmal zu ganz seltsamen Gesprächen, ja. Was macht man, wenn das Einzige, worüber der andere jetzt reden will oder die anderen, das ausgezeichnete Papuzaki ist, das sie zu Mittag gegessen haben? Papuzaki, gefüllte Auberginen, ja? Ganz toll. Wie biegt man ein Gespräch auf Jesus um? Das ist schon eine Herausforderung. Und dann kommt einer vielleicht mit so einem klugen Gedanken und sagt, Papuzaki, das ist doch so ein griechisches Essen. Da gab es damals so einen Typ namens Paulus, der ist früher durch Griechenland gereist und hat mit den Leuten über Jesus gesprochen. Und da wir gerade schon mal beim Thema sind, darf ich dir gerade mal das Evangelium erklären. Kann man machen. Ist aber eventuell eher dazu geeignet, Freunde zu verlieren und den anderen auf die Nerven zu gehen. Paulus sagt deutlich, dass wir nicht Gelegenheiten schaffen sollen, sondern dass sich die Gelegenheiten ergeben und die sollen wir nutzen. Ich finde das befreiend. Es macht uns frei dazu, mit Menschen echte, entspannte Gespräche zu führen. Und wir können Gott darauf vertrauen, dass er diese Gelegenheiten schafft. Das tut er, wenn wir diese drei Gebete sprechen. Natürlich heißt Gelegenheiten so gut wie möglich zu nutzen nicht, dass wir immer und immer wieder weitermachen. Das erzeugt einen neuen Druck, nicht nur für Gelegenheiten, sondern auch für Ergebnisse zu sorgen. Da bleibt am Ende das Gefühl, dass wir denken, wir haben versagt, wenn so nach einem ersten Gespräch derjenige nicht gleich sich zu Jesus bekehrt und am nächsten Sonntag getauft wird. Das ist ein weiterer Druck, von dem wir entlastet werden müssen. Das heißt ganz konkret, das ist für mich eine echte Herausforderung, zur rechten Zeit auch aufhören zu reden. Ich denke manchmal so, jetzt hast du die Gelegenheit, jetzt musst du richtig alles, was du weißt, von dir geben, damit derjenige gleich die gesamte Heilsgeschichte kennt. Und ich vermute, dass ich damit eher Menschen abschrecken würde. Wir wollen die Gelegenheiten zum Gespräch nutzen und das tun wir am besten dort, wo wir den Menschen so gut wie möglich weiterhelfen. Bei Ihnen soll doch der Eindruck hängen bleiben, Mensch, das klingt interessant, da will ich ein bisschen mehr drüber wissen, ich möchte mich dann nochmal weiter mit ihm drüber unterhalten. Wir sollen Sie neugierig machen und vielleicht ergibt sich eine Gelegenheit zu einem weiteren Gespräch. Vielleicht kommen Sie tatsächlich mal mit in die Gemeinde oder Sie unterhalten sich mit jemandem ganz anderen. Es geht ja nicht um mich. Es ist schwierig, Gelegenheiten zu nutzen. Es ist noch schwieriger, zur rechten Zeit mit dem Reden wieder aufzuhören und nicht zu denken, ich muss das jetzt auf einen bestimmten Punkt bringen. Nein. Wenn der andere das möchte, dann kann ich das natürlich tun. Wenn ich merke, da kommen Fragen, da kommen Dinge, die will er wissen, dann bin ich gefordert. Wir sollten jede Gelegenheit so gut wie möglich nutzen, aber in den meisten Fällen heißt das, eben den anderen erstmal neugierig zu machen. Und jetzt schauen wir nochmal auf den letzten Vers hier bei Paulus. Da sind drei ganz konkrete Dinge. Achso, jetzt habe ich die, glaube ich, schon alle da oben. Ne? Ja, macht nichts. Nee, doch, das geht weiter. Das ist der Punkt, den machen wir jetzt. Eure Rede sei allezeit wohlklingend oder freundlich, je nachdem, welche Übersetzung man hat. Im Evangelium geht es um Gnade und um Liebe und um Vergebung und Versöhnung. Und das wollen wir auch so vermitteln, dass genau diese Dinge zum Tragen kommen. Das ist das Evangelium. Es geht nicht darum, einfach nur bestimmte Dinge zu sagen, sondern in dieser Weise auch zu leben, ein bestimmter Mensch zu sein, auf eine bestimmte Art zu leben, christusgemäß zu leben. Das ist das Herz des Evangeliums, seine Liebe. Ja? Und diese Liebe muss uns prägen, wenn wir mit anderen über ihn reden, wenn wir andere zu ihm bringen wollen. Unsere Motivation darf nie sein, dass wir in einer Auseinandersetzung die Oberhand behalten, dass wir Recht behalten, sondern unsere Motivation muss von so einem Leben, das sich genau wie Christus in der Liebe hingibt, bestimmt sein. Wir sind genau zu dieser Art von Liebe aufgerufen, die Christus uns vorgelebt hat und diese Liebe hat ihn ans Kreuz geführt. Und aus Liebe zu jedem einzelnen Menschen ist er dort gestorben. Das ist unsere Motivation. Und wenn wir davon Gott erzählen, ohne diese Liebe gleichzeitig zu leben, dann sind unsere Worte leblos und leer. Gott hat uns dieses Evangelium der Liebe und der Versöhnung gegeben. Und daran soll sich unser ganzes evangelistisches Engagement ausrichten. Jetzt kommt das mit dem Salz. Das heißt nun nicht, wenn wir jetzt von Liebe reden, dass wir so quasi mit Wattebäuschen werfen. Ja? Sondern echte Liebe hat, wenn es nötig ist, auch mal Zähne. Und deswegen sagt Paulus hier, dass unsere Rede einerseits freundlich, aber eben auch mit Salz gewürzt sein soll. Salz bringt Geschmack ans Essen. Salz, das man in eine Wunde streut, ist unangenehm, aber wirkt antiseptisch. Und so soll unser ganzes Verhalten, unser Gesprächsverhalten auch sein. Wir sollen freundlich sein, natürlich. Aber eben auch mit dieser Art von Liebe, die einen Menschen vor drohender Gefahr warnt. Und da muss man schon mal energische Worte gebrauchen. Das Salz eurer Worte darf geschmackvoll sein, einladend, für Gottes Liebe werbend, aber eben auch provokativ. Wie redest du von Gott? Wie lädst du Menschen zu ihm ein? Läuft den anderen das Wasser im Mund zusammen, wenn sie dich hören, wenn du von Gott erzählst? Werden sie neugierig, durstig, fragend, weil dieses Salz ihre Sehnsucht nach dem lebendigen Wasser geweckt hat? Deine Worte können manchmal genauso schmerzhaft sein wie das Salz in einer Wunde, aber sie tragen auch genauso zu echter Heilung bei. Menschen sollen heil werden in Christus. Dann bist du manchmal unangenehm und es tut weh, wenn das Salz die Wunden der Menschen erreicht. Aber du hast mit Gott die Kraft zu einer echten Heilung. Menschen, die in ihrer Seele, in ihrem Innersten verwundet sind, können durch dich wirkliche Heilung erfahren, weil Gott durch seinen Geist in dir und durch dich wirkt. Unsere Worte sollen mit Salz gewürzt sein. Sie müssen die Situation in Worte fassen, indem sie die Wahrheit vermitteln. Der letzte Punkt. Da sagt Paulus, damit ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Es heißt nicht, dass wir wissen sollen, wie man, so wie tendenziell jetzt ich hier, eine 25-minütige oder 26-minütige Predigt hält. Denn bei den meisten von uns finden solche kurzen evangelistischen Gespräche mehr zwischendurch statt. Wenn man unterwegs ist, den Tag über, vielleicht in der Pause, in der Schule, am Arbeitsplatz. Das sind so die kurzen Gelegenheiten. In so einer Gelegenheit kommt kein Mensch und sagt, ach, weißt du was, halt mir mal einen 30-minütigen Vortrag über deinen Glauben. Das ist eher selten der Fall. Oft lassen sich die Menschen gerne auf so ein Gespräch ein, aber sie wollen keinen Vortrag hören. Ja? Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir von der Schriftmission so kurze kleine Kärtchen machen. Die wollen gar nicht mehr. Das kann für manch einen zum Problem werden, wenn du jetzt denkst, die einzige Form der Evangelisation ist so eine lange Predigt. Und dann sagst du dir, jo, das kann unser Pastor ganz toll und noch manch anderer, der machen das auch ganz toll, aber ich kann das nicht. Und dann denkst du vielleicht, jetzt ist das Thema für mich zu Ende, weil ich kann nicht lange predigen. Ne? Die evangelistische Predigt ist eine eher ungewöhnliche Form der Evangelisation. In den meisten Alltagssituationen kriegst du zweieinhalb Sätze raus und dann kommt schon irgendwas anderes. Eine Frage, irgendein Gegenargument oder Desinteresse. Viel mehr passiert gar nicht. Wenn wir dazu ausgerüstet sein sollen, Menschen in solchen Alltagssituationen zu begegnen und ihnen zu helfen, Christus kennenzulernen, dann müssen wir sie kennenlernen, ihre Fragen, ihre Gedanken kennenlernen. Und manchmal ist es auch gut, wenn wir auf diese Fragen eine Antwort haben. Wenn ich keine Antwort habe, dann ist es gut zu sagen, ich habe keine Antwort auf deine Frage. Aber wir können gemeinsam weiter überlegen. Ja? Lasst euch auf diese Menschen ein. Sie haben ganz unterschiedliche Fragen. Manche Fragen empfinden wir als abweisend. Hinter anderen Fragen steckt tatsächlich echtes Interesse. Sie wollen schon ein bisschen mehr erfahren. Sie wollen so ein bisschen gucken, wie machst du das da im Glauben? Wie lebst du als Christ, wenn dich das und das ereilt? Manche haben einfach Zweifel an der Wahrheit des christlichen Glaubens. Paulus beschreibt seine Motivation an einer anderen Stelle so. Er sagt, denn die Liebe Christi drängt uns. Diese Liebe lässt uns die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit wahrnehmen. Und wir lernen hinzusehen, hinzuhören, bevor wir selber anfangen, irgendetwas zu sagen. Um es im Anklang mit Paulus zu sagen, ohne diese Liebe wären wir doch nur ein dröhnender Gong oder eine lärmende Trommel.